Aber um sich, sagen wir, der Welt abzuwenden und sich dem Dharma hinzuwenden, muss man, wenn man will, eine Vision haben, eine Erkenntnis haben. Wie der Buddha mit seinem vierten Anblick. Es genügt nicht, nur die ersten drei Auswarten zu machen. Es genügt nicht, einfach zu sehen, die Welt ist schlecht. Also bei meinem zweiten längeren Retreat, das war über Weihnachtszeit in einem englischen Dorf, ausnahmsweise war es sehr, sehr kalt, und eines Abends habe ich einen Spaziergang durch dieses Dorf gemacht. Und bei vielen Häusern hat man die Vorhänge nicht zugezogen. Es war kurz nach Weihnachten. Und ich schaute einfach durch die Fenster, als ich durchs Dorf gegangen bin, und Leute hatten einfach ein ganz normales Leben, nichts Schlechtes. Und als ich das Leben da anschaute, merkte ich, nee, es hat keinen Sinn, so zu leben. Es hat überhaupt keinen Sinn, so zu leben. Also das war, wenn man will, ganz leicht eine innere Abkehr für mich damals. Aber was war die Alternative? Also die Alternative wird durch den vierten Anblick des Buddha, durch den Anblick von dem Wanderasketen dargestellt, repräsentiert. Es ist die glorreiche Möglichkeit, höhere Geisteszustände anzustreben, Erleuchtung zum Wohle aller. Und das wird durchgesetzt durch den dreifältigen Pfad im Buddhismus, durch den buddhistischen Pfad. Ich weiß, dass einige Leute wenig darüber wissen und andere viel davon gehört haben. Also ich versuche, beide Lager zu bedienen. Der dreifältige Pfad besteht aus Ethik, Meditation und Weisheit im Buddhismus. Es ist eine sehr einfache, schlichte Art, so den Weg zur Erleuchtung darzustellen. Buddhistische Ethik besteht nicht aus einer Unterscheidung zwischen böshaftem und tugendhaftem Handeln, sondern das Wort Kusala und Akusala bezieht sich dann eher auf Sachen, die heilsam oder positiv oder geschickt oder gekonnt sind, im Gegensatz zu Sachen, die nicht geschickt, nicht gekonnt sind. Und Handeln wird so gesehen als etwas, was man verbessern kann, dass man lernen kann, geschickte, gekonnte zu handeln, wie ein Handwerk. Und was macht ein Geisteszustand geschickt oder gekonnt oder heilsam? Und es ist der Geisteszustand, aus dem man handelt. Und die negativen Handlungen entspringen einem Geisteszustand von Gier, Hass oder Verblendung, von neurotischer Begierde, von Ablehnung, Hass oder Übelwollen und von einer Verblendung, von einer Unwissenheit, ein Nicht-Sehen-Wollen, wie die Dinge sind. Die positiven Handlungen entspringen Großzügigkeit und Liebe. Liebe im Sinne von Metta, für diejenigen, die Metta kennen und wissen, was Metta ist. Und von einer Bewusstheit, einer Achtsamkeit, einer Geistesklarheit. Und deshalb wird es gesagt, dass die buddhistische Ethik eine Ethik der Intention oder der Absichten ist. Es entspringt deinem Geisteszustand. Also es hat damit zu tun, was du willst. Und das hat Konsequenzen. Der Wille ist aber nicht mit Bewusstsein misszuverstehen. Also ich gebe ein Beispiel. Ein Mensch kann stockbesoffen sein, also nicht sehr bewusst, und trotzdem rumschlagen und irgendetwas tun wollen. Ihr habt vielleicht leider die Erfahrung gehabt, Kontakt mit Betrunkenen zu haben, die unbedingt irgendetwas tun wollen. Es kann sein am nächsten Tag, dass sie sich überhaupt nicht erinnern können, aber die wollten das machen. Das hat eine ethische Folgerung, diese Handlungen. Weiterhin, wenn die Absicht ist, sagen wir, liebevoll und großzügig zu sein, wenn das die Wurzel der Handlungen darstellen, genügt das nicht einfach im Sinne, ja, ich will Gutes tun, das genügt. Ich gebe ein Beispiel davon. Als ich so Jugendliche war, ich habe eine viel jüngere Schwester, und als sie ungefähr 10 war, wir waren auf einem Sommerhäuschen in Ontario, an einem See, unheimlich schön. Und eine kleine Freundin ist mit ihr gekommen, die sofort Heimweh spürte und unheimlich unglücklich war. Und meine Schwester, damit die Freundin glücklicher wurde, hat ihr unwahrheitsgemäß gesagt, deine Eltern kommen morgen, um es besser zu machen. Absicht, toll. Handlung, dumm. Also Intelligenz ist auch notwendig. Und das vergessen wir häufig in den Darstellungen der buddhistischen Ethik, dass man eigentlich verpflichtet ist, zu überlegen, was die wahrscheinlichen Ergebnisse der eigenen Handlungen sind. Du kannst wirklich sehr großzügig sein wollen, aber wenn du viel Geld irgendjemandem gibst, der, sagen wir, du ziemlich überzeugt bist, heroinabhängig ist, ist das tatsächlich eine liebevolle Handlung? Ist das tatsächlich eine liebevolle Handlung? 2001, als die US- und NATO-Kräfte anfingen, in Afghanistan zu bombardieren, soll der Dalai Lama gesagt haben, man kann nicht wissen, was all die anderen Folgen dieser Handlungen sind. Hier geht es weniger darum, was die Motivation von der Bombardierung war, sondern man muss überlegen, was sind die wahrscheinlichen Konsequenzen meiner Handlung, wenn du tatsächlich zum Wohle deiner selbst und anderer handelst. Es ist genauso sehr, wie wir überlegen, 8 Uhr abends oder 10 Uhr abends, ja, ich habe Lust auf einen Kaffee, aber was werden die Konsequenzen sein? Nicht darüber nachzudenken, ist ein Zeichen von Dummheit, nicht, dass du ethisch so unbesorgt bist. Okay. Und die Ethik funktioniert als Grundlage für die anderen Stufen im Pfad, weil die Handlungen eine Rückkopplung auf deinen Geist haben. Die bewussten Handlungen, die man durchführt, also nicht die gewollten Handlungen, die man durchführt, arbeiten am Geist, enden den eigenen Geist. Und du gestaltest dein Bewusstsein dadurch. Bestimmt haben einige von euch es auch erlebt, dass wenn man wirklich großzügig und liebevoll handelt, dass man sich offener fühlt, entspannter, dass man weniger Misstrauen hat. Ich kann es so beschreiben, es ist, als ob man frisch verliebt wäre, ohne all die Probleme, die das mit sich zieht, wenn man wirklich so sehr großzügig und liebevoll handelt und nicht einfach denkt, ich bin großzügig und liebevoll, einfach diesen Ansatz pflegt. Und umgekehrt, wenn man sehr aggressiv wird, sowas ähnliches, wie ich es erlebe, es ist, als ob mein Herz buchstäblich körperlich eng wird, dass ich eingeengt werde und härter werde. Es ist, als ob Glück sich körperlich entfernen würde von mir und als ob ich in einem Widerspruch zum Rest des Universums stehen würde. Und in der buddhistischen Schulung versucht man zu lernen, ethisch zu handeln, sodass man weg von diesen Mustern kommt. Die Meditation in gewissem Maße ist nur eine Intensivierung der Ethik, dass man versucht, kontinuierlich in einem Geisteszustand von Achtsamkeit, von innerer Großzügigkeit, einen liebevollen Modus zu sein. Und dieses ist eine Reflexion des Bewusstseins, ein reflexives Bewusstsein wird dadurch gestärkt, sodass man immer mehr merkt, was man fühlt und was man denkt. Das Ergebnis ist, dass der Geist sozusagen einem selbst gehört und dass man entdeckt, wie der eigene Geist einem selbst vorher nicht gehörte, sondern vielleicht irgendeinem Dämon im übertragenen Sinne. Und traditionell wird davon gesprochen, man meditiert, damit der Geist ein geschmeidiges Werkzeug wird. Ein geschmeidiges Werkzeug. Und wozu dieses Werkzeug? Um die Wirklichkeit anzuschauen, um Weisheit wirklich zu erlangen. Um die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Wie sind die Dinge wirklich? Also die meisten Leute heutzutage im Westen, glaube ich, wenn sie innehalten, wären vermutlich bereit, intellektuell zuzugeben, dass alles im Wechsel ist, dass man stirbt, dass man eigentlich keine hundertprozentige Befriedigung durch ein normales Leben hat und so weiter. Aber wie lebt man tatsächlich? Inwieweit sieht man das tief drin? Was passiert, wenn man sich selbst beobachtet? Also vor ungefähr 15 Jahren war ich beim Urologen und es gab einen Befund, was bedeuten konnte, dass ich so Nierenkrebs hatte, und zwar in einem fortgeschrittenen Stadium. Untersuchung, während ich wartete vom Blut und so weiter, und ich saß dort eine halbe Stunde lang mit dem Bewusstsein, ich könnte bald sterben. Ich könnte bald sterben. Und das Wesentliche wirklich mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Nach einer halben Stunde kam zurück, kein Problem. Und ich konnte es fast körperlich spüren, wie mein Bewusstsein von der eigenen Sterblichkeit sich entfernte. Wir sind so daran gewöhnt, das wegzuschieben, auf eine Art und Weise, dass wir es überhaupt nicht merken. Weil wir alle wissen, dass wir sterben werden, aber inwieweit beeinflusst es unser Leben? Es kann sein, dass das alles so selbstsüchtig klingt, dass es alles um mich geht, meine Befreiung, mein Glück und so weiter. Aber traditionell das Ziel, Erleuchtung, Nirvana, Bodhi, wird so definiert, dass es nicht nur aus Weisheit besteht, sondern auch aus Mitgefühl. Altruismus spielt eine sehr große Rolle im Buddhismus. Der historische Buddha, kurz nach seiner Erleuchtung, hat Anweisungen an die ersten 60 Schüler gegeben: Geht weg und unterrichtet, gebt den Dharma weiter zum Wohle der vielen, zum Wohle der vielen. Und sehr wichtig im Buddhismus ist das, was wir die positiven Emotionen nennen. Metta, die liebevolle Güte, Karuna, das Mitgefühl, dass man so Dharma übt für sich selbst und für andere. Und das bringt uns zurück zur Motivation, Kennzeichnung des Dharma-Lebens. Die Motivation ist das, was Dharma unterscheidet vom säkularen Buddhismus oder Buddhismus-Light oder sowas ähnliches. Es geht nicht darum, einfach Frieden zu schließen mit einem weltlichen Leben, wie es ist, sondern, wenn man will, ein überweltliches Leben zu führen, zum Wohle aller. Danke.